Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Der Muser lachende Mischer, der Autofreund. Hallo Micha, wie geht's dir?
Da wir jetzt endlich aufnehmen, geht's mir ganz wunderbar. Hallo zusammen.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne. Hier rezensieren wir Podcasts. Micha, bevor wir sagen, um was es geht, möchte ich direkt mit einem hübschen O-Ton anfangen, den ich aus einem der Episoden gezogen habe.
Ich bin gespannt. Es gab damals diesen jungen CDU-Abgeordneten, 27 Jahre alt, der hieß Jens Spahn und der hat Kritik geübt an dieser außerplanmäßigen Rentenerhöhung. Und es gab die Seniorenverbände in der CDU, die gesagt haben, das geht nicht, der darf im Kreis Borken nicht wieder aufgestellt werden und haben da sozusagen gegengewettert. Es gab böse Briefe, er wurde als Rotzlöffel, als Hosenscheißer, als Schmarotzer bezeichnet.
Und der Rest ist Geschichte, könnte man auch sagen. Der Rotzlöffel, Jens Spahn. Es geht um welchen Podcast, Micha? Was haben wir mitgebracht? Also man ahnt schon, es geht Richtung Politik.
Mal wieder.
Wir haben das lange nicht mehr gemacht. Also vor der Sommerpause waren wir ja irgendwie wöchentlich mit einem politischen Format.
Waren wir politischer? Na gut, fair. Hm. Es geht um einen Podcast aus dem Zeitverlag Mal wieder.
Aber wir haben uns echt bemüht, es lange zu vermeiden.
Das stimmt, aber die haben einfach zu viele gute Podcasts und man muss sagen, die sind ja nicht oder nur teilweise hinter der Paywall. Dieser hier beispielsweise ist nicht hinter der Paywall. Ja, das finde ich schon auch immer wichtig.
Absolut. Und das ist auch schade, können wir auch gleich sagen. Es gibt Formate der Süddeutschen Zeitung, die wir auch gerne vorgestellt hätten. Ich finde es nur schwierig, wenn es nur einen Teaser gibt, quasi, es gibt die erste for free sozusagen und danach muss man bezahlen und ich finde das nicht empfehlenswert in diesem Fall. Ja, erzähl, ich bin still.
So, also der Podcast, den wir besprechen, heißt Ist das eine Blase? Und ist ein Wirtschaftspodcast der Zeit. Und wird gehostet von, du weißt sowas ja immer sehr gut, wird gehostet von wem?
Carla Neuhaus.
Jens Tönnesmann und Zacharias Zacharakis.
Nicht schlecht.
Ja.
Ungeschnitten, muss ich dazu sagen.
Das kommt selten vor, kleines Geheimnis. Welche Episode hast du dir denn angehört von diesem Podcast?
Zur vollständigen Ergänzung, was wir auch immer machen. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage.
Richtig.
Und deshalb sind sie auch länger. Sie gehen immer eine gute Stunde. Man kann sich dann auch vertiefen, weil es geht ja auch immer um ein Thema, also es nennt sich Wirtschaftspodcast, ich finde aber noch mehr, dass es sich um einen wirtschaftspolitischen Podcast handelt. Gibst du mir da recht, oder?
Es ist ja politisches, machen halt Journalisten.
Ja, nicht nur das, aber
Wirtschaftswissenschaftler.
Nee, das ist nicht der Punkt. Wir haben ja auch schon im Wirtschaftspodcast von NTV besprochen, aber es gibt auch immer direkt Verlinkungen zu oder O-Töne von Politikern aus der Bundesregierung, vom Bundeskanzler und sowas. Also die Politik spielt immer eine große Rolle in dem, was sie erzählen. Also es sind nicht nur rein wirtschaftliche Entwicklungen, sondern sehr stark dominiert, finde ich, politisch.
Ja, definitiv, sicherlich aber auch, weil sie eben immer aktuelle politische Diskussionen aufgreifen. Also für mich ist es kein Podcast, der ein Thema selbst setzt, sondern sie nehmen sich ein Thema vor, von dem man absehen kann, dass zum Zeitpunkt, wo man das aufnimmt, das ist gerade aktuell und bleibt auch noch im Moment aktuell.
Welche Folgen hast du dir angehört?
Also ich habe mir angehört, die Folge vom Montag, 13. Oktober, muss das Verbrenner aus weg.
Die jüngste Episode.
Genau. Und ich habe mir angehört, kommt jetzt die Generation arbeitslos vom 15. September.
Und ich habe mir die dazwischen angehört, vergiss die Politik, die junge Generation. Genau.
Und daraus war auch der O-Ton eben?
Genau. Ja, also dieser Podcast steigt ein mit einem kleinen Warm-up, mit einem Spiel, das heißt Fakt oder Fantasie und aus ihrem Themenbereich jeweils oder assoziiert auch mit dem Thema der Episode stellen sie dann immer eine These auf sozusagen. Und dann muss der andere oder die andere raten, ist es Fakt oder Fantasie. Und zum Beispiel in der Folge zum Thema Verbrenner aus, hat der eine Redakteur erzählt, dass er am E-Auto-Rechner der Zeit hat er eingegeben, dass er ein Auto sucht. Also man kann da so ein paar Daten eingeben und hat angegeben, wie viel Kilometer er fährt. Er fährt rund 12.000 Kilometer im Jahr und hat Solar auf dem Dach, also sehr geringe Stromkosten. Und als Familie will er irgendwie ein Kombi haben und hat seine Daten da eingegeben und stellt jetzt die Frage, Fakt oder Fantasie, ihm sei als Ergebnis ein ID.7 von VW angeboten worden. Und sein Kollege hat das in Zweifel gezogen und da gab er ihm recht und sagt, nein, es wurde mir nicht angeboten. Das fand ich sehr spannend, dass dieser E-Auto-Rechner ihm dann tatsächlich ein Skoda Octavia oder ein Citroën Berlingo, beides Verbrenner, vorgeschlagen hat. Und er hat gesagt, selbst wenn er seine Stromkosten auf null eingibt in diesem E-Auto-Rechner, hat er immer noch Ergebnisse, dass Verbrennerautos in Kombination Unterhalt, Anschaffungspreis, Verbrauch, Energiekosten, dass das immer noch günstiger ist. Und versteht auch diesen Zwiespalt, den die Leute haben, also auch gerade Privathaushalte, dass die Leute immer noch mit sich ringen, ob sie sich doch einen Verbrenner kaufen oder ein E-Auto. Fand ich sehr interessant.
Ja, finde ich auch interessant.
Weil es zeigt ja, dass E-Autos anschaffen auch ein Commitment ist. Das muss man wollen.
Also das muss man sich leisten können.
Genau.
Also vielleicht schon vorweg, in dieser Podcast-Folge bleiben mir viel zu viel Aspekte unbeleuchtet.
Mhm. Erzähl, also das ist ja dein Thema.
Mhm. Ich halte die Podcast-Serie oder das Format finde ich grundsätzlich gut. Ich habe da auch immer mal wieder reingehört. Ich höre das jetzt nicht jedes Mal, aber ist super produziert, sind auch gute Journalisten, muss man schon sagen. Ist natürlich ein komplexes Thema hier auch. Ne? Du kannst nicht immer alles beleuchten, aber ich finde es ein unterbeleuchtetes Thema, dass die Preise für E-Autos wahnsinnig hoch sind auf der einen Seite und die Restwerte wahnsinnig niedrig für die allermeisten Fahrzeuge. Bekanntestes Beispiel, das ich kenne, ist, dass die Firma SAP komplett die Teslas ausgemustert hat. Denn nach meinem Wissensstand haben die immer ihre Dienstwagenflotte gekauft. Und dann sind die Restwerte der Teslas in den Keller. Kann man jetzt drüber diskutieren, liegt es an der Qualität der Autos oder wie der Markt die Autos sieht oder liegt es allein an Herrn Musk und seinem Verhalten? Das ist auch im Privaten ein Riesenproblem. Ein Punkt, der hier auch nicht diskutiert wird. Porsche hat ja relativ spektakulär sich wieder zum Verbrenner bekannt. Jetzt nicht, weil das die Strategie gewesen wäre, sondern weil sie einfach gemerkt haben, dass die Sportwagenfans weltweit das nicht so gutieren, wie man sich das wünschen würde in Zuffenhausen, deren E-Mobilität. Und ein Aspekt dabei ist meiner Meinung nach, dass ein klassischer Porsche-Verbrenner, gerade das Kernmodell 911, hat halt einen super Restwert, wenn das Auto ist, was es schon seit 60 Jahren am Markt gibt. Ne? Mhm. Und die Leute gehen dann in solches Risiko nicht ein, vor allen Dingen nicht als Privatperson, wenn ich nach 3 bis 5 Jahren Nutzungsdauer damit fertig bin.
Ich finde es halt sehr interessant, worauf Sie nochmal eingehen, ist das Thema Neuwagenzulassungen, dass ja tatsächlich dieses Dienstwagenprivileg, also dass man zum Beispiel E-Autos halt auch nur oder zumindest Hybridfahrzeuge ab einer gewissen elektrischen Reichweite, dass die immer noch subventioniert werden und das Privatfahrzeug halt nicht. Vor dem Hintergrund, dass jetzt irgendwie 67% der neu zugelassenen Fahrzeuge Dienstwagen sind.
Also was mir fehlt in dem Podcast ist einmal auch nicht nur die Bedeutung der Autoindustrie für Deutschland, sondern auch, dass Deutschland nach wie vor einer der größten Automärkte ist. Ich glaube nach den USA und China der drittgrößte. Sicherlich auch durch das Dienstwagenprivileg getrieben. Das kann man rauf und runter diskutieren. Jetzt würde natürlich ein Umweltaktivist sagen, gerade Verbrennerfahrzeuge werden subventioniert, dadurch, dass die Kosten doch viel höher sind durch die Umweltschäden, durch den CO2-Ausstoß und die Herstellung. Also da ist sicherlich die umweltfreundlichste Lösung immer, das gar kein Auto zu fahren, auch kein Elektroauto.
Ja, Sie haben ja, das ist ja auch immer Teil des Formats, nicht nur, dass zwei Moderatoren oder Moderatorinnen miteinander sprechen, Sie haben ja auch immer einen Gast da. Bei der Autofolge ist es die EG Metall-Chefin, was mir nicht bewusst wurde, dass die EG Metall irgendwie der größte Verband der Welt ist und dann erstmals von einer Frau geführt, ne? Ein kleiner Superlativ, die Christiane Benner. Wie fandst du das Interview?
Ich finde das Interview nicht gut geführt, aber ich finde sie ziemlich gut. Also ich finde, sie hat gute Antworten gegeben.
Okay, ja, okay. Habe ich ein bisschen anders empfunden, aber es nennt.
Ich fand es interessant, dass sie sich sogar noch bedankt für die Fragen, wie die gestellt worden sind.
Was immer schlecht ist für einen Journalisten. Wenn dein Gegenüber zufrieden ist mit den Fragen, dann hast du auch da gebohrt, wo es weh tut.
Also sie haben ja fairerweise schon versucht, ein bisschen auch die Perspektive der Betriebe und der Arbeitnehmer damit reinzunehmen.
Abzudecken.
Da kann man jetzt leicht drüber lachen. Gerade im Südwesten Deutschlands geht da, glaube ich, an vielen Orten gerade echtes Licht aus und es sind so viele Jobs at risk.
Ja, nicht nur at risk, es sind ja auch schon sehr viele Jobs weggefallen. Seit 2018 100.000 Jobs.
Ja, und
also Zulieferer und Autohersteller.
Und es ist meiner Meinung nach auch nicht nur die Schuld von Unternehmen, die die Transformation nicht packen. Wenn du ein kleines Unternehmen bist, ist das verdammt schwierig.
Mhm.
Es taucht hier ein Unternehmen im Podcast auf, mit dem hatte mein Vater früher sehr viel zu tun, Mahle. Ja, das ist ein Kolbenspezialist unter anderem. Ja, und die
E-Autos halt brauchen vor allem keine Kolben, ne?
So sieht's aus. Mhm. Ja, und da wird auch nicht immer sehr sattelfest jetzt von den beiden Journalisten argumentiert, von wegen, welche Teile brauche ich im Elektroauto und welche Teile brauche ich nicht.
Ich fand, der Zacharias hat das ganz gut gemacht. Der hat ja mehrere Bauteile und auch eben kleinere Zulieferer, die so hoch spezialisiert sind auf einen Teil, aufgelistet, wo er auch gesagt hat, die haben auch gar nicht die Wirtschaftskraft sozusagen, die komplette Transformation von Kolben oder vom Auspuff jetzt auf Batterieentwicklung zu wechseln oder sowas, sondern dass die dann auch einfach dicht machen müssen.
Ja, da könnte man natürlich auch mal die Frage stellen, warum denn hier nicht mehr Transformationszahlungen möglich sind. Ja, ist natürlich wieder schwierig, muss die EU genehmigen und so weiter, aber das könnte man ja durchaus anregen und mal überlegen, in welche Richtung kann es denn gehen. Also sehr große Zulieferer wie Schaeffler oder ZF Friedrichshafen, die machen das ja. Die forschen in alle Richtungen und fächern quasi ihr Portfolio auf in Richtung Elektromobilität. Das ist halt nur verdammt teuer.
Ich finde, er geht ganz gut darauf ein, auch was das einfach wirtschaftlich bedeutet. Also nicht nur der Wegfall der direkten Autoarbeitsplätze, sondern er macht natürlich auch Beispiele wie das Reinigungsunternehmen, die Werke da putzen oder sowas. Ne? Also dass die Wirtschaftskraft generell, also ganz viele weitere Unternehmen, die gar nicht unmittelbar was mit der Industrie zu tun haben, bis hin zu Kantinen und sowas, Gastronomen generell in der Umgebung rund um Werke und Fertigungsstätten, wie bei denen dann auch die Lichter ausgehen, wenn plötzlich nicht mehr mittags irgendwie 500 Leute zum Essen kommen und so.
Was man der Autoindustrie vorwerfen muss, ist, dass sie sich da lange an das alte Modell geklammert hat, da nicht investiert hat. Aber es ist halt auch immer schwer, Transformationen zu machen, gerade wenn man eben ein Bestandsgeschäftsmodell hat, was noch läuft. Wie haben dir denn die anderen Episoden gefallen, die du gehört hast?
Wir haben ja artverwandte Episoden uns angehört. Ich habe mir angehört, Vergiss die Politik, die junge Generation. Tatsächlich, als ich mir das angehört habe und besagten Einstiegs-O-Ton, den wir jetzt eben zusammen uns angehört haben über Jens Spahn, der wetterte gegen die Rentenpläne, als er noch ein Jungspund war. Ich hatte mir ein globaleres Thema gewünscht, was die Politik und die junge Generation angeht. Also sie machen am Anfang auch noch ein paar Statistiken und so, die ich durchaus sehr interessant fand. Also wir haben sogenannte junge Menschen, das sind 15- bis 24-Jährige. Mhm. In Deutschland haben wir 8,3 Millionen. Das sind 10% der Bevölkerung. Und das ist wohl ein historisch niedriger Stand. Nur Dänemark und Niederlande haben immerhin 12%. Dass die Politik, wird ja auch schon lange diskutiert, dass die Politik die Jungen außen vor lässt und bei Wahlkämpfen auch und sowas, weil sie sich ja einfach jetzt um die Alten kümmern. Es werden immer mehr, das ist immer die interessantere Zielgruppe. Was schätzt du, wie hoch der Anteil der Ü65 in Deutschland ist, in der Bevölkerung? Also noch zum Vergleich, die Jungen, 15 bis 24 sind 10%. Was denkst du, wie viele Ü65 wir haben?
Laut ein Drittel
des Podcasts. Hätte ich auch vermutet und war fast enttäuscht, dass es doch nur 22% sind. Ich habe gedacht, es wären mehr. Natürlich Tendenz steigend, das muss man sagen. Aber ich habe gedacht, das sind ja gefühlt auch nur doppelt so viel wie Jugendliche. Warum stürzt sich die Politik in ihren ganzen Wahlkampagnen so sehr auf diese Zielgruppe? Weil es sind doch nur 22. Das heißt, der Rest ist ja entweder U15, lassen wir mal weg, das werden ja auch eher weniger. Aber der Hauptteil, ich sag mal 24 bis 65, das sind ja wir. Den haben sie leider nicht beziffert. Wäre ich gut vorbereitet, hätte ich das natürlich nachgeschaut. Aber man kann sich das ja überschlägig ausrechnen, dass das immer noch der größte Teil ist. Und deshalb verstehe ich gar nicht, warum man sich da so fokussiert auf die Älteren.
Ich glaube, die gehen wählen, die haben Zeit und die sind gut organisiert.
Die Älteren?
Die sind auch in den Parteien stark. Ich kann mich an den Witz erinnern von einem Schulkameraden von mir, so zu Abi-Zeiten und kurz danach. Der war eingefleischter SPDler und machte dann den Witz, wenn einer von den SPDlern quasi kurz vorm Ableben sei, dass er zur CDU übertrete, damit einer von denen stirbt. Ne?
Okay.
Bisschen bitterbös.
Makaber,
aber zeigt, ja, ich habe oft genug erlebt, wie bei Veranstaltungen von politischen Parteien altgediente Menschen geehrt wurden, da auf lokaler Ebene. Das ist einfach so, dass natürlich auch die Parteienstruktur entspricht, glaube ich, im Wesentlichen der Zuschauerschaft der Öffentlich-Rechtlichen.
Es ist als Talkgast oder als Gesprächspartnerin Emily Höslinger da. Die ist Ökonomin am Jungökonomin am IFO-Forschungsinstitut in München und ist 26 Jahre alt. Und die sitzt gerade an der Dissertation und ist jetzt bei der Bundeswehr als Reservistin und macht dort so eine Reservistinnen-Ausbildung. Interessanterweise hat sie sich schon wegen gesellschaftlichem Engagement schon vor dem Ukraine-Krieg dafür entschieden, sich bei der Bundeswehr zu melden. Fand ich sehr interessant. Mhm. Auf jeden Fall klabüsert die nochmal komplett auseinander das Thema Renten, Rentenbeitragssätze. Das ist das Hauptthema eigentlich in diesem Talk. Die höheren Steuern und die höheren Beitragssätze, die auf die jungen Leute zukommen, dass die dann netto auch kaum noch Möglichkeit haben und Geld übrig haben, dann eine private Vorsorge zum Beispiel in Form einer Immobilie oder sowas zu betreiben. Ich finde es ein bisschen schade, weil die reden halt sehr lange über das Thema Rente, Pflegebeiträge und die Versicherungen halt, die immer teurer werden. Und sie rechnet das alles vor, wie das in den nächsten Jahren aussieht. Und natürlich auch diesen Schlüssel, wie viel Beitragszahler kommt auf einen Rentner. Und dass das natürlich tendenziell immer weniger Beitragszahler werden. Also die Last pro Beitragszahler immer höher wird, weil die Anzahl der Rentner steigt und der Beitragszahler sinkt. Ich finde es ein bisschen schade, weil unter der Überschrift "Vergisst die Politik die junge Generation" habe ich gedacht, okay, ist das das einzige Thema oder gibt es da nicht noch mehr? Da sind wir wieder bei so klimapolitischen Sachen und sowas, ne? Also ich hatte mir mehr Auffächerung der Themen gewünscht, muss ich sagen. Aber gut, habe mich dann auch dann irgendwann ausgeklinkt, weil mir so ein bisschen der Facettenreichtum da gefehlt hat. Also ich glaube auch, dass da, ich habe nicht zu Ende gehört, vielleicht tue ich dem jetzt Unrecht, aber irgendwann hat er mich dann auch so ein bisschen verloren.
Finde ich spannend, passt so ein bisschen zu den Podcast-Rezensionen, die ich mir so überblicksartig angeguckt habe auf Spotify, wo da auch der ein oder andere sagt, ja, ein bisschen langweilig irgendwie und so.
Es ist halt so ein Deep Dive, was ich nicht schlecht finde, ne? Aber ich, bei der Überschrift hatte ich mir mehr gewünscht.
Ja, spannend. Weil ich finde ja, die Episode, die ich noch angehört hatte, kommt jetzt die Generation Arbeitslos von Mitte September. Mhm. Die finde ich total gut. Vielleicht auch, weil die den Chef von Stepstone Deutschland zu Gast haben, Sebastian Detmers. Mhm. Und der das Thema Arbeitslosigkeit ganz anders angeht. Ne? Also da geht es darum, dass aktuell es sehr schwer ist, für Berufseinsteiger Stellen zu finden. Natürlich die wirtschaftliche Situation, ne? Die Rezession, die jetzt schon so lange anhält. Die Veränderungen durch KI, dass eben repetitive Tätigkeiten, dass man da jetzt weniger Leute einstellt, auch Stellen abgebaut werden. Ne? Autoindustrie ist auch da ein Thema. Aber der sagt halt auch nochmal, was bei der Politik einfach falsch läuft. Und das wäre sicherlich für den anderen Podcast auch ein Thema gewesen, nämlich das ganze Topic Schule und wie Schüler ausgebildet werden, dass es viel zu viel Schulabbrecher gibt und viele auch einfach die Schule verlassen und viele Fähigkeiten nicht haben und da die Politik einfach nicht gegensteuert. Und das ist ja auch so ein Dauerbrenner schon seit Jahrzehnten. In jedem Jahr kannst du irgendwie gucken, dass es Diskussionen gibt, gibt vielleicht mal absolute Negativausschläge, irgendwie dem ersten PISA-Schock, aber das sind alles, fand ich super gut. Was ich auch gut fand, er weist hin auf die eingeschränkte Mobilität in Deutschland und verweist dabei auf die hohen Mieten.
Eingeschränkte
Beispiel,
Mobilität?
Du kannst es dir, Ja, eingeschränkte Mobilität dahingehend, dass wenn ich in München einen Job angeboten bekomme, dann kann ich mir mit einiger Wahrscheinlichkeit das Leben in und um München überhaupt nicht leisten. Und das ist eine Bremse für Mobilität. Und ich glaube, das geht vielen so. Stell dir vor, du hast einen alten Mietvertrag in Hamburg und kriegst einen super Job angeboten in München. Dann rentiert sich das möglicherweise überhaupt nicht, weil die neue Wohnung in München wird halt um den Faktor X teurer sein als der Altmietvertrag in Hamburg.
Gut, das ist ja einfach, weil München ist einfach die teuerste Stadt zu mieten. Also von egal wo du außerhalb von Pendeldistanz sozusagen einen Job in München angeboten kriegst, wenn das jetzt nicht ein Top-Job ist mit Mega-Verdienst, wird das ein Problem sein.
Ja, aber das einfach mal zu benennen, dass das eben auch dazu beiträgt, dass Leute nicht gewillt sind, sich irgendwie zu verändern,
ja ist
weil
gut.
Sie es vielleicht auch nicht können. Mhm. Ja? Also das ist was ich abstrakt irgendwie wusste, aber dann so konkret gar nicht verstanden habe, dass das natürlich auch ein Faktor ist. Ja? Mhm. Und aber umgekehrt wieder positiv, dass er halt sagt, naja, Einsteigerjobs ändern sich in Zukunft, aber es bleibt trotzdem gerade durch den demografischen Wandel auf Dauer eher ein Arbeitnehmermarkt. Mhm. Also du musst dir halt überlegen, was lernst du, für was interessierst du dich? Und er weist halt darauf hin, dass diese ganzen Berufe mit den sich stark wiederholenden Tätigkeiten, dass da halt die KI klar im Vorteil ist. Aber das ist etwas, was mir immer fehlt in der aktuellen Debatte, so ein bisschen Zuversicht.
Ja.
Und das fand ich hier sehr angenehm, dass er das einfach reinbringt.
Also tatsächlich, gerade bei diesem Thema habe ich ein sehr spannendes Interview gelesen mit so einem Professor, so einem US-Professor zum Thema KI. Der war nämlich auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war, das war irgendwie vor 1-2 Wochen im Spiegel, fand ich super interessant, der positiver war auch und sagte, es gab schon in den 60ern die Angst vor Automatisierung, in den 80ern gab es nochmal große Angst und in den 90ern eigentlich auch vor, als dann auch noch das Internet gab und sowas und man hat schon darüber gesprochen. Ich erinnere mich selber noch daran, also gerade als wir so Oberstufenalter war, weiß ich noch, dass so Sachen diskutiert wurden wie, der technologische Fortschritt wird einfach das Arbeitsleben so verändern, dass wir wieder mehr darüber nachdenken, was wir mit unserer Zeit machen, weil wir weniger arbeiten werden müssen und vielleicht mehr Richtung Gemeinnützigkeit, Ehrenamt, Pflege anderer Leute und sowas. Also dass man, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt daran denke und Herr Merz sagt, wir sind alle zu faul und müssen eigentlich mehr arbeiten. Also es hat sich ja alles nicht so bewahrheitet und das sagt halt dieser Professor auch. Es sind Jobs weggefallen, während andere wieder entstanden sind. Die Leute haben immer Angst vor dieser Veränderung, aber es tut sich bislang immer wieder was Neues auf. Und auch in dem Bereich sieht er Entwicklungen, die wir noch gar nicht abschätzen können. Aber er geht davon aus, dass Arbeit niemals komplett abgeschafft wird.
Finde ich super in der Zusammenfassung und beim Thema mit der Angst vor Veränderung. Da würde ich mir wirklich mal einen Podcast wünschen, gerne auch Tipps von unseren Hörerinnen und Hörern zum Thema Change Management, wie man das in meiner Branche nennt. Mhm. Also wirklich einen Wandel zu gestalten, weil eigentlich niemand von sich aus veränderungsaffin ist. Ich schon mal gar nicht. Ja.
Ganz viele Menschen nicht. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Da bist du jetzt kein Sonderling.
Mir fällt es immer auf, wenn es um Projekte oder Programme bei Kunden geht, dass es immer das ist, was als erstes rausgestrichen wird, Organizational Change Management, dabei ist es eigentlich das Wichtigste. Mhm. Das müssten auch Kinder in der Schule schon lernen, dass Veränderung gut sein kann, oft gut ist. Ja, und nicht, dass man immer nur Gefahren und Risiken sieht, soll man natürlich auch sehen, aber dieses Positive daran. Und wenn Dinge wirklich so durchschlagend die Welt verändern, dann ist es ja oft auch was Gutes, ne? Beim Thema Reisen, bei Technologie. Ja, und es wird viel zu oft vergessen, wie viele tolle Dinge wir heute im Alltag da einfach nutzen können.
Mhm. Schönes Plädoyer. Also wenn ihr was habt, ansonsten würde ich sagen, wir verlassen uns nicht drauf. Micha, du hast eine Hausaufgabe. Einen Podcast zum Thema Change Management finden. Mal sehen, wie viele Episoden es dauert, bis wir euch einen präsentieren. Bis dahin sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Ich weiß, wir hatten einen großen Autoblog, aber Schwerpunkt war ja Wirtschaftspolitik. Ja, wir kommen nicht originär vom Auto. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem durchgehalten und was mitgenommen, auch aus den anderen Themen. Kurze Summary, man kann den hören, er hat seine Schwächen, aber wenn man ein Thema findet, was einen interessiert, glaube ich, kann man reinhören.
Ja, finde ich auch. Und man muss ja auch nicht jeden Podcast fertig hören. Mhm. Dann fange ich halt mal an und wenn es mir nicht gefällt, dann höre ich halt auf.
Wie beim Buch.
Oder beim Kinofilm.
Also, Lest euren Rolf Dobelli, dann wisst ihr, wovon wir reden. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Ciao.